Ja, willkommen, liebes Publikum. Zuerst mal herzlichen Dank für die musikalische Einleitung durch Tina Theuerkauf und Jens Nill von der Band Teddy Schuh und die Zombie Lounge. Mein Name ist Gerda Maria Pflock. Ich präsentiere euch und Ihnen heute das Buch Mord in der Jesus-Dynastie. Für die Einleitung konnte ich einen hochkarätigen Theologen gewinnen, Dieter de Latzer, der auch Jurist ist und neben vielem anderen auch schon Krimis geschrieben hat. Insofern sehr bekannt mit Realität und Fiktion, also auch sehr geeignet für so eine Einleitung. Ja, dann möchte ich dir das Wort geben. Dieter de Latzer.
Vielen Dank, ich nehme was Schriftliches, weil wenn man frei spricht, wird es meistens nicht viel länger. Und ich will eigentlich von der Lesung. Entschuldigung.
Es war schon an.
Ach so, ist schon an. Aber ich habe stillgelegt. So. Jetzt habe ich es. Also. Wenn man frei spricht, wird es meistens länger, deshalb habe ich versucht, es zu konzentrieren. Wir kennen uns ja lange als Kriminalautoren und deshalb habe ich das gern gemacht, dass ich da auch ein paar Worte sage. Es geht hier um beides, um ein spannendes Whodunit am Rand einer Religionsgesellschaft, also in diesem Fall der katholischen Kirche. Das ist ein Krimi, der Krimi-Aspekt. Und zugleich aber auch um religionsbezogene Thesen der Verfasserin Gerda, die mir erst jüngst gesagt hat, dass sie als katholisch Erzogene schon als Halbwüchsige sich zur Atheistin bekehrt hat, also damit auch ihre Probleme entdeckt. Die Hörer treffen also auf zwei Fragen, formal, wie sich diese beiden Ziele in einem einzigen Buch zusammenspannen lassen und daneben natürlich inhaltlich, ob sie sich von den religiösen oder auch religionssoziologischen Aussagen von Gerda entweder überzeugen oder auch zum Nachdenken anregen lassen. Zu meiner eigenen Rolle in diesem Spiel, wie gesagt, wir haben als Krimi-Autoren bisher zusammengearbeitet. Ich selber bin ordinierter Geistlicher der Württembergischen Landeskirche, war 2 Jahre auf einer wichtigen Kanzel in der Hauptkirche von Schottland tätig, habe aber dann, weil meine Frau auch im Kirchendienst ist, meine kirchliche Existenz nicht weiterverfolgt, bin aber bis heute ordinierter Geistlicher der Württembergischen Landeskirche. Ich bin von allen Geistlichen der Landeskirche der Einzige, der über sich nicht noch einen Kontrollausschuss, genannt Landeskirchenausschuss, hat, sondern direkt den Herrn Christus. Sie haben vergessen, mir eine Aufsichtsperson zuzuweisen. Aber ich hatte oder habe oder bisher hatte auch einen Bezug zum Katholizismus. Mein Großvater war Südtiroler, Sie sehen ja meinen Namen, dass der nicht genuin deutsch ist und als solcher Katholik. Und über diese Linie meiner Familie bin ich auch mit einem Papst verwandt, der 33 Tage allerdings nur Papst war, Albino Luciani. Die Familie Luciani hat sehr enge Generationszyklen und wir haben etwa doppelt so lange, deshalb wäre Albino Luciani, obwohl er längst tot ist, ein Urgroßneffe von mir gewesen. Also er war dann Erzbischof in Venedig, dort sehr populär und war dann kurze Zeit Papst und ist als Papst auch gestorben nach 33 Tagen. Wir von der Familie, also das spreche ich auch für die näher Verwandten, meinen nicht, dass es unbedingt ein Verbrechen gewesen sein müsse. Es kann schlicht sein Herz gewesen sein, das da ausgegeben hat, warum er nicht länger Papst sein konnte. Doch jetzt zum Buch, worum es Gerda geht, abgesehen von einer spannenden Detektivgeschichte, in der die wichtigste Rolle des Ermittlers ausgerechnet von einem römischen Kurienkardinal gespielt wird. Der aber handelt in dieser Geschichte weniger als Kardinal, als vielmehr als Familienmensch und hätte eigentlich auch Autohändler oder was weiß ich, Buchbinder sein können und wahrscheinlich nicht sehr viel anders gehandelt. dann geht es um die Frage, was ist das theologische Problem, um das es in diesem Roman geht, abgesehen vom Whodunit und wie kann man künftige Verbrechen verhindern. Die Bekenntnisaussagen, die die Kirche, sei es nun katholisch oder evangelisch oder als Urkirche schon von Anfang an gemacht haben, die wesentlichen Bekenntnisse sind ja aus dem 4. und 5. Jahrhundert schon formuliert, sind in allen christlichen Konfessionen gleich. Es gibt nur mit den Orthodoxen eine minimale Differenz, die man im 15. Jahrhundert festgeschrieben hat, nämlich ob der Geist aus dem Vater allein oder von Vater und Sohn geschöpft wurde. Das ist aber für die Religionspraxis überhaupt keine Bedeutung. Für mich als evangelischen Lutheraner ist es überhaupt kein Problem, wenn wir sagen müssten, es gibt leibliche Nachkommen Jesu. Das ist ein Hauptproblem in diesem Roman für die katholische Hierarchie, die hinter dieser ganzen Entwicklung steht. Ich selber sehe das ein bisschen anders, weil ich sage, wenn es tatsächlich, was kaum nachweisbar wäre, leibliche Nachkommen Jesu gegeben hätte, entweder aus der Zeit, als er als normaler Mensch vor seiner Kreuzigung gelebt hat, oder auch nach einer vollkommenen Auferstehung, da würde das an der Aussage seines Todes und seines Kreuzestodes und seiner Auferstehung eigentlich an der Bedeutung gar nichts ändern. Es gibt natürlich Leute, die meinen, das sei dann eine große Erschütterung und dann könnte die gesamte kirchliche Tradition nicht so weiter betrieben und geschrieben werden. Darüber kann man nachdenken. Das ist sozusagen der nicht kriminalistische Fragehorizont, der die Sache auch auf dieser Ebene interessant macht. Also die Existenz von Nachkommen Jesu fände ich gar nicht so uninteressant, weil man dann einfach eine Familienlinie aus der Zeit von Jesu Leben, also von vor 2000 Jahren etwa, hätte. Übrigens ist das Phänomen Kreuzigung und Tod und Auferstehung schon in einer Hinsicht besonders. Es gab in der Antike, in der jüdischen Tradition, noch viel häufiger in der griechischen Tradition, die Figur, dass der Heros oder der Halbgott oder der zum Halbgott erklärte Mensch nachher in den Olymp oder zu Gott, wie es im Alten Testament bei Esra heißt, versetzt wurde, aber nie über einen Tod. Also Zeus hat alle seine Lieblinge lebendig zu sich in den Olymp geholt. Und Esra, der große Prophet, der auch über den man spricht, als Jesus am Kreuz hängt und sagt, Elia meine ich, weil die Pharisäer kommen und sagen, wo Jesus ruft, Eli, was eigentlich nur heißt, mein Vater, hast du mich verlassen? Da sagen die, der ruft den Elia, ob der kommt und ihm hilft, denn der Elia wurde als lebendiger Mensch von einer Wolke aufgenommen und in den Himmel versetzt. Also dass jemand tatsächlich gekreuzigt wird, stirbt und dann eine Auferstehung erfährt und der sozusagen schon tote Körper wieder lebendig ist, das ist ein absolutes Novum in der Geschichte und hat sich danach auch in der religiösen Tradition nicht oft wiederholt. Das ist also schon etwas Interessantes, was da besonders ist, aber die Tatsache, dass jemand wieder bei den Göttern oder wieder in einem lebendigen Zustand ist, das ist gar nichts so Interessantes. Und weil das in den alten Religionen auch immer wieder passiert war, kann man auch nicht sagen, wenn das nun hier nicht passiert wäre, dann würde die Religionsgeschichte anders laufen. Also für mich sind die Faktenfragen, die die Leute da sehr stark bewegen im Roman, theologisch überhaupt keine nennenswerten Zweifelsfragen, die man nun mit letzter Sicherheit so oder so klären müsste. Als faszinierter Leser kann man auch lernen, auch im Milieu und am Rand einer Großorganisation wie der katholischen Kirche zieht die Lektüre ihre Spannung aus den unerwarteten und pfiffigen Überlegungen von einzelnen Figuren. Jede Struktur, die einen Krimi prägt, ist Beiwerk was sie wirklich lebendig macht, sind die Personen. Das ist alles, was ich jetzt als nach der ersten Lektüre des Romans sagen möchte und gebe zu Gerda.
Herzlichen Dank, Dieter. Du wirst sicher nachher noch gefragt. Ich hoffe, dass wir auch ein bisschen diskutieren später. Jetzt erstmal, ich mache auch eine kurze Einleitung und dann lese ich aus dem Buch. Ja, zum Nachdenken anregen soll das Buch, Nachdenken, das ich in einem Krimi verpackt habe. Dazu ist es nicht nötig, an die von mir heraufbeschworene Theorie der Nachkommenschaft Jesus zu glauben. Ich wurde mehrfach gefragt, wieso ausgerechnet ich auf die Idee kam, einen Roman im katholischen Milieu zu schreiben. Da gab es tatsächlich etwas aufzuarbeiten. Man hatte versucht, mich katholisch zu erziehen, allerdings eher so nach dem Motto, so ist es halt. Jedenfalls ist das gründlich misslungen. An übernatürliche Dinge zu glauben, das lag mir einfach nicht. Jahrzehnte meines Lebens las ich noch alles, was ich über die katholische Vergangenheit in die Finger bekam, vor allem die negativen Berichte und Erzählungen, die ich mit Schadenfreude verschlang. All diese Verbrechen, Lügen und Konzilbeschlüsse bestätigten nur, was ich schon im frühen Alter empfand. Kreuzzüge mit Verheerungen auf dem Weg ins Heilige Land, sexuelle Ausschweifungen bei Päpsten und anderen Würdenträgern, Hexenverbrennung, Exorzismus oder Inquisition, das alles wird in diesem Buch nicht angesprochen. Dafür stehen einige Morde. So gesehen ist die Krimiform nur eine milde Basis für eine Abrechnung, wobei, so viel schon mal vorweg, die Täter sich als Fundamentalisten ihres Glaubens herausstellen. Am Rande angesprochen werden die heute noch aktuellen Verfehlungen wie Pädophilie, Gier und Verschwendungssucht. Die Menschen sind natürlich verschieden. Ein großer Teil der Menschheit hat ein Urbedürfnis zum Glauben an einen Gott oder an mehrere. Der Wunsch, diesen Glauben mit anderen zu teilen, führt zu den Religionsgemeinschaften, damit aber oft zu Abhängigkeit in autoritären Strukturen. Die jeweilige Religion bestimmt, was ihre Anhänger zu glauben haben. Die katholische Religion verlangt beispielsweise an die unbefleckte Empfängnis sowie die Himmelfahrt Jesus und später Marias zu glauben. Mir ist es nicht bekannt, wie viele dieser Dinge in die evangelische Religion noch eingeflossen sind. Über die kirchlichen Würdenträger verhängt sie den Zölibat, in ihrer Sexfeindlichkeit verbietet sie geschlechtliche Liebe vor der Heirat, Scheidung sowie Verhütung. Der Mensch in der Religionsgemeinschaft ist nicht frei, er darf nicht selbst erfüllen, was gut und was böse, also Sünde ist. Und wie viele wissen schon, bei welchem Konzil diese Sünden festgelegt wurden? Ein ebenfalls großer Teil der Menschheit zählt sich zu den Atheisten, denen es nicht möglich ist, an ein göttliches Wesen zu glauben. Das ergibt einen Zwang zur Toleranz zwischen diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten. Idealismus bringt sie zusammen. Mord in der Jesus-Dynastie ist die Fiktion, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat und mit Maria Magdalena in Südfrankreich gelandet ist. Da gab es Nachfahren, die natürlich vom Vatikan geheim gehalten werden mussten, denn ohne Himmelfahrt Jesu kein Osterfest. Es gibt schon andere Romane, welche die Himmelfahrt Jesus abstreiten. Ein Bestseller in Spanien ist das Buch Die Jesusverschwörung. In diesem Land haben offensichtlich gläubige Katholiken das Bedürfnis, ihre Religionsgeschichte zu entschlacken. Dennoch sind sie auf einem Stand, der bei vielen Gläubigen Wunder voraussetzt, die in Wirklichkeit durch Dogmen, die in Konzilen erfunden und beschlossen wurden, ihren Ursprung haben. Die Autorin Matilde Asensi will die Gläubigen von diesen falschen Wahrheiten befreien, indem sie eine Theorie aufstellt, wie die Gräber von Jesus und seiner gesamten Familie gefunden wurden. Nur das Wissen über deren Existenz wird geheim gehalten. Asensi will darauf hinaus. Christsein bedeutet nicht an Wunder zu glauben, sondern an die Worte Jesus, die Friede und Gerechtigkeit fordern. Gerechtigkeit, das ist auch mein Stichwort, mein Ideal. Wenn mein Roman hier in der Form eines Krimis dazu führt, dass Menschen sich um neue Informationen bemühen und sich dadurch ein Stück weit befreien können, sich nicht sündig fühlen, wo ein eigenes Gefühl sie eines Besseren belehrt, dann ist auch ein wenig mehr Freiheit und damit Gerechtigkeit erreicht. Jetzt zum Inhalt von Mord in der Jesusdynastie. Kardinal Richard Laval wird vom Vatikan in seine Heimat Südfrankreich geschickt, um dort einige persönliche Gespräche zu führen. Am ersten Abend trifft er sich mit seinen Angehörigen in Aix-en-Provence im Haus seiner Schwester Michelle. Das Gespräch kommt auf den Roman Sakrileg von Dan Brown, insbesondere zum Thema der Flucht von Jesus und Maria Magdalena nach Südfrankreich sowie deren Nachkommenschaft. Das wurde als Wahrheit dargestellt und löst eine lebhafte Diskussion über die Möglichkeit dieser Behauptung aus. Von Kardinal Laval, seiner äußerst frommen Schwester Beatrice bis zum Journalisten Alain, dem Atheisten, begeistern sich alle dafür, diese Darstellung zu hinterfragen. Jetzt ein Auszug. Ich weiß nicht, wie viele Menschen es im Vatikan gibt, die den Da Vinci Code, also Sakrileg, nicht gelesen haben, obwohl diese Lektüre natürlich ein Sakrileg ist. Diesmal hatte er die Lacher auf seiner Seite. Nur Beatrice war ernst geblieben. Sie war in Gedanken noch bei der Nichthimmelfahrt Jesus. Deshalb wandte sie sich wieder an den Kardinal. Wie könnte Jesus überlebt haben? Man ist ziemlich sicher, dass er nicht ans Kreuz genagelt wurde, sondern mit Lederriemen gefesselt, wie damals üblich. Herodes Antipas hatte bekanntlich kein großes Interesse am Tod Jesus. Es war das Volk, das seinen Tod verlangte. Michelle ergänzte: Ich habe gelesen, dass seine Leute ihm einen Betäubungstrank gegeben hatten, sodass er schon bald wie tot wirkte. Sie müssen ihn heruntergenommen haben und in ein Felsengrab gelegt. Sie trugen ihn heimlich fort und verkündeten seine Auferstehung und Himmelfahrt. Einige Wochen später, als sie ihn gesund gepflegt hatten und keine Aufpasser mehr da waren, haben sie ihn in Sicherheit vor Verfolgung gebracht. Vermutlich wollen sie ihn mit ihrer Aussage einfach schützen. Es ist doch selbstverständlich, dass sie danach geflohen sind. Das wird mir jetzt erst so richtig klar. Sie wären demnach nicht gleich geflohen, sie hätten Jesus erst einmal versteckt, ergänzte der Kardinal. Tatsächlich klingt das alles viel einleuchtender, als die Kirche uns glauben lassen will, wunderte sich Beatrice. Ich finde schon lange, dass der Glaube viel eher überzeugen würde, wenn solche aberwitzige Dinge nicht geglaubt werden müssten. Liebe Tochter, ich will dich nicht an eine andere Kirche verlieren. Deshalb verrate ich dir, dass viele hochgestellte Kirchenmänner nicht so gläubig sind, wie du dir das vorstellst. Trotzdem vertreten sie nach außen das, was die Kirche als angezeigt für die Gläubigen erachtet. Also bin ich nicht allein mit meinen diversen Wahrheiten, nickte Beatrice befriedigt. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mehr von diesen Wahrheiten herauszubekommen. Das musst du doch auch gelesen haben. Im Da Vinci Code ist von dem Konzil in Nicea die Rede, wo die jungfräuliche Zeugung von Jesus erfunden und abgestimmt wurde. Alice unterbrach: Stimmt, mit nur kleiner Mehrheit und über 300 Jahre nach Jesus Ableben. Der Kardinal nickte. Auch eines dieser Spektakel, weil viele Menschen vom Glauben abfielen und man sie mit einem besonderen Wunder füttern wollte. Und das ist verbürgt. Diese Protokolle gibt es. Die kann natürlich nicht jeder einsehen, grinste der Kardinal. Nicht nur das, auch die Auferstehung und Himmelfahrt wurden auf diesem Konzil festgelegt. Michel warf ein, wenn man dann braun glauben darf, ist selbst die Göttlichkeit Jesus, also der Sohn Gottes zu sein, erst bei diesem Konzil in Nicäa eingeführt worden. Und auch das mit einer geringen Mehrheit, setzte Alice hinzu. Gnadenlose Machterhaltungsmaßnahmen, rief Alain, aber wir haben alle gelesen, was damit bezweckt werden sollte. Natürlich sind alle Abstimmungen der diversen Konzile niedergelegt, fuhr der Kardinal in seiner unterbrochenen Rede fort. Ich will versuchen, sobald ich wieder in Rom bin, einen Kontakt zur Glaubenskongregation aufzunehmen. Dort müssen die Informationen zusammenlaufen, die wir gern hätten. Allerdings weiß ich nicht, ob ich Zugang zu Protokollen, Registern oder sonstigen Unterlagen bekomme. Kaum vorstellbar, dass selbst unter den obersten Glaubenshütern solche Geheimniskrämerei herrscht, entsetzte sich Beatrice. Alles Lüge, brummte Alain. Ja, bestätigte der Kardinal. Der Vatikan ist eine Schlangengrube voller Intrigen und Mysterien. Irgendwie müssen sich die vielen alten Männer befriedigen. Das ist mir schon seit längerem klar geworden. Tja. Die Bischöfe von Aix und Genf sind sehr beschäftigt. Hier kann Laval zumindest zunächst keine Antworten erwarten. Er fuhr ohne Auftrag nach Sion, wovon er sich am meisten versprach. Das traf zu. Also ein weiterer Auszug. Der Prior war überrascht und erfreut über den Besuch Lavals, zumal dieser einen hervorragenden alten Wein aus dem Besitz seiner Familie mitbrachte, den er gern mit dem Prior trinken wollte. Dieser begann das Gespräch mit der Feststellung, dass er sich über den Besuch wundere, da doch erst vor 2 Wochen ein Beauftragter aus dem Vatikan bei ihm gewesen sei. Schlagfertig erwiderte der Kardinal, einer der Gründe für seine Reise sei, dass man wünsche, gewisse Kontrollen durchzuführen, allerdings ganz diskret. Man sei der Auffassung, der Beauftragte habe nicht ausführlich genug berichtet. Den Kommunikationsbeauftragten traue der Vatikan immer weniger. Deswegen möge der Prior entschuldigen, dass er den Bericht wiederholen müsse. Er bat ihn ausführlich über das Gespräch mit dem Beamten zu berichten. Wie Eure Eminenz wissen, geht es um den Mord an Adrien d'Anjou, einer der Nachfahrinnen Maria Magdalenas, begann der Prior. Der Kardinal bekam beinahe einen Atemstillstand. Völlig unerwartet war er inmitten des streng gehüteten Geheimnisses. Es ist uns völlig unvollständig berichtet worden, strengte er sich an, Haltung zu bewahren. Wir können uns das nicht erklären. Am besten höre ich mir alles noch mal von vorne an. Der Prior überlegte. Den Namen d'Anjou trägt sie, weil sie adoptiert wurde. Sie lernte vor ungefähr 4 Monaten einen charmanten und witzigen jungen Mann kennen, Gérard Savigny, den sie vor 3 Wochen heiratete und der ihren Namen annahm. Ihr Bräutigam war immer sehr liebevoll zu ihr und nach der Trauung schien er sein Glück kaum fassen zu können. Alle waren sehr angetan von dieser Beziehung und die meisten schwören auch heute noch darauf, dass dieser Mann Adrien sehr geliebt hat. Und wer sieht das nicht so? Beispielsweise die Polizei. Die junge Frau wurde am Tag nach ihrer Heirat tot aufgefunden. Ermordet. Der Mann habe das einzige erkennbare Motiv, nämlich das Erbe. Wo war das? Wie ist es genau abgelaufen? um von vorne anzufangen. Der Bischof hat die beiden persönlich getraut und es wurde ein pompöses Fest ausgerichtet, das ich auch miterleben durfte. Es hatte wirklich den Anschein, dass das junge Paar äußerst glücklich war. Am Abend begaben sich die beiden auf Hochzeitsreise. Ihre erste Station war Saint-Claude. »Das ist nicht weit«, rief der Kardinal aus. »Sie haben doch eine Masse Geld.« Das letzte war Vermutung, die jedoch ins Schwarze traf. Es war der Wunsch des Bräutigams. Größere Reisen könnten sie später machen. Die Hochzeitsreise sollte ohne große Ablenkungen sein, soll er gesagt haben. Und Adrienne fand das gut. Und am nächsten Tag? Sie machten einen Spaziergang in eine Höhle. Adrienne sprang leichtfüßig voraus, während Gérard nicht das richtige Schuhwerk trug und etwas schwerfällig folgte, so sagt er wenigstens. Aber seine junge Frau konnte er nicht einholen, sie war verschwunden. Nachdem er lange gesucht hatte, verständigte er die Polizei, die sie nach längerer Suche in einem Nebengang fand. Sie war an kreuzförmig hingelegten Brettern festgebunden und erschlagen worden. »Das sieht nach Ritualmord aus und es muss vorbereitet gewesen sein«, überlegte der Kardinal. »Das ist auch die Meinung der ermittelnden Beamten. Die allerdings dürfen nichts erfahren von der Herkunft Adriens. Obwohl das natürlich das entscheidende Motiv verschleiert. Wie sind die beiden nach Saint-Claude gekommen? Mit dem Wagen? Und mit Chauffeur, mit seinem Chauffeur, der ein Beteiligter oder Mitwisser sein könnte«, das macht den jungen Mann verdächtig. Es ist nicht auszuschließen, dass er vom Stammbaum der Braut wusste und ganz eigene Interessen vertrat. Der Kardinal war sehr nachdenklich. Man musste ihn aber wieder laufen lassen, weil die Verdachtsmomente nicht ausreichten. Allerdings hat er vor wenigen Tagen um die Codenummern der Banken seiner Frau gebeten und um die monatliche Apanage. Ich habe noch nichts herausgerückt, darüber kann ich nicht selbst entscheiden. Meines Wissens erfolgt die Zahlung an die Anspruchsberechtigten auf unterschiedliche Weise. Adrienne bekam das Geld von euch überwiesen? Nur ein Handgeld von 3000 Euro monatlich. Die Hauptzahlungen gehen auf Nummernkonten und kommen direkt vom Vatikan. Ich kenne die Höhe der Zahlungen nicht, aber sie müssen beträchtlich sein. Und in Erinnerung an das Gespräch mit seinen Verwandten setzte Laval hinzu. Es besteht wohl keine Gefahr, dass sich die Mitglieder dieser Dynastie an die Medien wenden, um ein paar Millionen mehr herauszuschlagen. Aber Eminenz, das müsstet ihr doch am besten wissen. Dann gäbe es vom Vatikan keinen müden Cent mehr, und zwar für die ganze Sippe. Das Medieninteresse würde sich bald anderen Dingen zuwenden und die Richtigkeit der Angaben würde bestritten. Tatsächlich hat man mir nichts über die Höhe der Zahlungen anvertraut, gestand der Kardinal wahrheitsgemäß. Er konnte kaum sein Schmunzeln verbergen über die Tatsache, dass man ihm überhaupt nichts anvertraut hatte. Einige Unterlagen habe ich, verriet der Prior. Ich werde sie heraussuchen. Er stand auf und begab sich in einen Nebenraum. Der Blick des Kardinals hatte sich die ganze Zeit nicht von den weißen, weichen, im leichten Wind flatternden Gardinen an Fenstern und Terrassentür wenden können. Sie gaben einen zarten Kontrast zu den schweren Barockmöbeln, die geschmackvoll im Raum angeordnet waren. Er stand auf und näherte sich dem feenhaft bewegten Gebilden. Seine Augen suchten die Straße. Er erschrak. Ein kleiner Sprung. »Ob ich wohl mit dem Vater von Adrienne sprechen kann?« Der Kardinal fragte ganz beiläufig. Ich vereinbare einen Termin. Einer unserer Wagen kann euch hinbringen. Er zückte nun seinerseits ein Smartphone. In diesem Raum kann man nämlich ungestört sprechen. Ich habe ihn gestern erst entwanzen lassen. Wer hört hier ab? Wir wissen es noch nicht. Irgendeine Geheimgesellschaft nehme ich an. Es dauert schon lange und immer wieder finden wir Wanzen. Ärgerlich ist, dass wir noch nicht herausgefunden haben, wer sie anbringt. Der Prior drückte nun auf einen Wahlknopf und wurde sogleich verbunden. Er kündigte den Besuch des Kardinals an und fragte, ob es möglich sei, ihn zu empfangen. Sein Nicken schien dem Kardinal ein positives Zeichen. Er fragte sogleich, wie er ungesehen dorthin gelangen könne. Wieso ungesehen, wunderte sich der Prior. Laval erzählte nun, dass er verfolgt werde, dass er sich wundere, wie man ihn hier gefunden habe und dass es ihn ängstige, dass der blaue Mercedes mit den beiden Männern unten vor dem Fenster stehe. Der Prior war ebenfalls beunruhigt. Die Polizei können wir nicht einschalten. Die können den Männern nichts vorwerfen. Laval wusste keinen Rat. Selbst wenn sie die beiden einige Zeit festhalten, finden die mich wieder, so wie gerade auch. Ich überspringe ein kleines bisschen. Bei dem Gespräch mit Condanchou, dem Adoptivvater des Mordopfers Adrienne, und ihrem frisch angetrauten Ehemann erfährt Laval von deren Schwester Bernadette und reist zu ihr nach Dijon. Und mit ihr zusammen geht die Fahrt nach Avignon zur Grand-Mère der Schwestern, Madame Malgard. Telefonisch wollen sie nichts vom Tod Adriens sagen. Jetzt ist es unausweichlich. Der Kardinal räuspert sich und setzt sich steif im Sessel auf. Ich denke, wir müssen zunächst einmal auf die schlimmen Dinge eingehen. Es ist also etwas Ernsthaftes passiert? Sie wandte sich an Bernadette. Geht es um Adrienne? Bernadette hob den Kopf und wischte sich die Tränen aus den Augen. Leider ja, sie lebt nicht mehr. Und nach einer kleinen Pause. Es ist noch weit schlimmer, sie wurde ermordet, ein Ritualmord. Und weil wir mal wieder nichts sagen dürfen, weiß die Polizei damit auch nichts anzufangen. Sie verdächtigen ihren Mann, Gérard, ist es nicht unglaublich? Madame Malgard versteifte sich. Adrienne ist tot, das darf doch nicht wahr sein, rief sie leidenschaftlich aus. Ich kann euer Entsetzen nachvollziehen, flüsterte der Kardinal. Nicht nur das Entsetzen über Adriens Tod. Meine Enkelin Chantal Collin ist entführt worden und nun muss ich befürchten, dass auch sie nicht mehr lebend zurückkommt. Wo lebt sie? Bei meiner Cousine in Aix-en-Provence. Da komme ich her, rief der Kardinal überrascht. Da lebt auch meine Familie. Bitte erzähle genaueres, mischte sich Bernadette wieder ein. Sofort. Aber ich kann mich nicht genügend konzentrieren, solange ich nichts über das Schicksal von Adrienne weiß. Laval hatte Verständnis dafür und berichtete kurz das Nötigste. Er berichtete auch von seinen bisherigen Nachforschungen und verhehlte ihr nicht, dass es seine eigene Initiative war, die ihn in diese Angelegenheit verwickelt hatte. Das fand Madame Malgard interessant und lobenswert. Dann wollte sie noch wissen, wie genau Adrienne ermordet worden war. Vor allem, was auf einen Ritualmord hinweist. Laval berichtete minutiös. Nach einem längeren Schweigen begann Madame zu erzählen. Chantal ist vor 6 Tagen abends nicht nach Hause gekommen. Paulette, meine Cousine, bei der sie vorübergehend wohnt, war sehr beunruhigt und hatte schon überlegt, eine Vermisstenmeldung aufzugeben, als sie einen Brief bekam mit so bekannten Forderungen wie »Nicht zur Polizei gehen«. Chantal würde sonst nicht überleben, aber auch mit einer seltsamen Aufforderung. Die Entführer wollten, dass es zu einem Gespräch zwischen ihnen käme. Den Zeitpunkt würden sie noch bekannt geben, aber bisher sei weder angerufen worden, noch sei ein weiterer Brief gekommen. Paulette habe jedenfalls keine Ahnung, wer das dem Mädchen antun könnte. Sie seufzte. Nach dem, was ich gerade gehört habe, mache ich mir natürlich große Sorgen um das Überleben von Chantal, fügte sie hinzu. Immerhin klingt dieses Gesprächsangebot nach einem besonderen Motiv. Da könnte eine Chance sein, dass es hier anders ausgeht, sagte nachdenklich der Kardinal. Und dass wir etwas Neues über die Hintergründe erfahren. Bernadette sprang erregt auf. Ich fühle mich langsam bedroht. Wie lange wird es noch dauern, bis sie mich ebenfalls entführen oder ermorden? Und außer mir wahrscheinlich noch viele andere entfernte Cousinen. Der Kardinal wartete ab, bis sich die junge Frau wieder gesetzt hatte. Dann wandte er sich an Madame Malgarde. Mich würde interessieren, was damals bei dem Unfall der Eltern von Bernadette und Adrien geschah. War es mit Sicherheit ein Unfall oder hat da auch jemand nachgeholfen? Ich habe nie geglaubt, dass es ein Unfall war. Bernadette schrie auf, ihr glaubt also doch auch, dass auch unsere Eltern ermordet wurden. Was sonst? Empört sich Madame Malgarde. Der Befund war ein hoher Alkoholpegel. Beatrice hatte 1,8 Promille und bei Cecil maß man 2,6 Promille. Die Verwunderung auf Bernadettes Gesicht war nicht zu übersehen. Aber sie haben doch beide nie Alkohol getrunken. Höchstens einmal einen Begrüßungsschluck. Aber einmal sehe ich, wie Papa ihn unbemerkt wegschüttete und Maman ließ ihn einfach stehen, nachdem sie daran genippt hatte. So ist es. Das war aber nicht alles. Ihr neues Auto war hinten verbeult, es wurde gerammt. Anscheinend wurden sie verfolgt, wobei Cecil die Gewalt über den Wagen verlor. Es passierte auf der mittleren Corniche, erinnere ich mich, fragen sah Bernadette ihre Großmutter an. Ja, und es gab Bremsspuren. Sie führten erst gegen den Hang, dann wurden sie anscheinend zurückgeschleudert und stürzten den Abhang hinunter. Entsetzt hatte der Kardinal zugehört. Er überlegte sich die nächste Frage. Da wäre es doch interessant zu wissen, wo Bernadettes Eltern zuvor waren. Sie kamen aus Monte Carlo und hatten dort erzählt, dass sie nach Italien unterwegs waren. Und wem hatten sie das erzählt? Einer Rezeptionistin beim Auschecken. Da wirkten sie völlig nüchtern. Sie gingen aber noch einmal in ihr Zimmer zurück und es fand sich niemand, der sie dann noch einmal gesehen hat. Aber als sie ins Auto stiegen, sie hatten es vorfahren lassen und wurden beim Wegfahren nicht beobachtet. Aber das ist doch ungewöhnlich, dass kein Boy vor dem Eingang stand. Der wurde anderweitig beansprucht, vielleicht mit Absicht. Diese Spur hat die Polizei nicht weiter verfolgt, soweit mir bekannt ist. Meine Tochter hat mich noch kurz vorher angerufen und erzählt, sie wollten eine Fähre in Genua erreichen. Wurde in Genua nachgeforscht? Auf mein Drängen hin, sie hatten am Tag zuvor nach Tunis gebucht. Und ihr wusstet nichts davon? Nein, sie haben viele Reisen gemacht und ich wusste nicht immer, wo sie sich aufhielten. In diesem Fall hätten sie wahrscheinlich aus Tunis angerufen. Bernadette hatte mit wachsendem Erstaunen zugehört. Weshalb hast du das nie gesagt? Fragte sie. Ich wollte euch doch nicht mehr beunruhigen. Es hätte eure Eltern nicht zurückgebracht. Ja, wir waren eben noch Kinder. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das Ziel etwas mit dem Unfall zu tun hatte, nickte sie bestätigend. Das hat einwandfrei mit unserer Dynastie zu tun. Bestimmt will irgendjemand so viele Mitglieder wie möglich ausschalten. Dass es ein Überfall war, scheint ziemlich sicher, gab der Kardinal zu. Aber es konnte natürlich nicht geklärt werden, wer ihn verübt hat. Natürlich nicht, aus Verschwiegenheitsgründen, ereiferte sich Bernadette. Grandma, siehst du das genauso? Da muss ich dir zustimmen. Natürlich hat die Polizei angenommen, dass familiäre oder geschäftliche Hintergründe möglich wären. Aber letztendlich wurde auf Unfall gesetzt und auf Fahrerflucht des auffahrenden Chauffeurs. Wenn unsere Dynastie kein Geheimnis wäre, könnten meine Eltern und meine Schwester noch leben, ist die Schlussfolgerung, beschwerte sich Bernadette mit trauriger Stimme. So, jetzt bitten wir erstmal um eine kleine musikalische Einlage und dann machen wir 10 Minuten Pause.